Hörerinnen und Hörer, Kang Jonger heißt Sie herzlich willkommen zu Kreuz und Quer durch Korea am Mittwoch. Über 70% der Bürger befürworten die Erweiterung der Regelung für Ersatzfeiertage auf alle Feiertage. Dies ergab eine im Auftrag des Vorsitzenden des Parlamentarischen Ausschusses für Verwaltung und Sicherheit, des Ho Yong-yu von T-Bridge Corporation, durchgeführte Umfrage. Hohe Zustimmung erhielt die Erweiterung von Ersatzfeiertagen bei den Beschäftigten im herstellenden und technischen Gewerbe, bei Büroarbeitern, Professionellen sowie Studenten. Die Zustimmung unter selbstständigen Geschäftsleuten und Hausfrauen fiel etwas geringer aus. Etwa 70% waren der Meinung, dass mehr Ersatzfeiertage zur Ankurbelung des Binnenkonsums beitragen würden. Etwa 50% meinten, die Produktionsleistung werde dadurch geschwächt und Unternehmen würden belastet. Das System der Ersatzfeiertage sieht vor, dass ein Wochentag zum Feiertag erklärt wird, wenn ein gesetzlicher Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag fällt. Derzeit gilt die Regelung lediglich für das Mondneujahr, den Kindertag und das Erntedankfest Chuseok. Die regierende Minjoo-Partei Koreas will in der außerordentlichen Sitzungsperiode der Nationalversammlung im Juni eine entsprechende Gesetzesrevision zur Abstimmung bringen. Soweit zu dieser Meldung. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass der traditionelle koreanische Reis bei Makgeolli auf Vorschlag der Bürger zum nationalen immateriellen Kulturgut bestimmt wurde. Danach hören Sie wie jeden Mittwoch Asien kompakt. Im dritten Teil geht es über Schwierigkeiten von Stellenbewerbern mit virtuellen Bewerbungsgesprächen. Zum Schluss stellen wir Ihnen Kil Il-heng vor, die ihren behinderten Sohn unterstützt hat, ein Künstler zu werden und nun selbst eine Ausstellung gibt. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie Happy, gesungen von Tiang. Die Kultur um die Herstellung des traditionellen koreanischen Reisweins Makgeolli ist zum nationalen immateriellen Kulturgut bestimmt worden. Dies teilte die Kulturgutbehörde am Dienstag mit. Es ist der erste Fall der Bestimmung eines nationalen immateriellen Kulturguts auf Vorschlag der Bürger. Das Programm der Entdeckung von versteckten immateriellen Kulturerbestücken durch die Öffentlichkeit wurde 2019 eingeführt. Die entsprechende Kultur umfasst die Arbeit zur Herstellung von Makgeolli und den traditionellen Brauch zu verschiedenen Anlässen wie Ritualen und Festen, das alkoholische Getränk gemeinsam zu trinken. Makgeolli wird gewöhnlich aus Reis unter Zugabe von Wasser und Nuruk, eine Art Hefepilz, hergestellt. Das Gemisch wird fermentiert und nur grob gefiltert, sodass ein milchig-weißes Getränk entsteht. Da Getreide die Hauptzutat ist, wird davon ausgegangen, dass Makgeolli bereits vor der Zeit der drei Königreiche mit Beginn der Agrarkultur gebraut wurde. In Samguksagi, einer mittelalterlichen koreanischen Schrift, welche das Leben zur Zeit der drei Königreiche schildert, finden sich Wörter wie Mihun, Ziju und Ryue, welche scheinbar Bezeichnungen für Makgeolli waren. Gelehrte und Schriftsteller aus der Zeit des mittelalterlichen koreanischen Reiches Korea schrieben in ihren Werken über Paekju, dass der Darstellung nach Makgeolli gewesen sein müsste. In Werken aus der Joseon-Zeit wie Chunhyang-son und der Enzyklopädie Gwangsaemulbo wird Makgeolli in der koreanischen Schrift Hangul als Mokgeolli oder Makgeolli geschrieben. Auch aus alten Kochbüchern wie Gyeopjongsa und Eumsik Dimibang geht hervor, dass die Menschen damals ungeläuterten Reiswein genossen. Eine Besonderheit von Makgeolli ist, dass sich der Reiswein mit Reis, Nuruk und Wasser einfach herstellen lässt. Das Getränk war daher weit verbreitet und ein Lieblingsgetränk der einfachen Leute. In der arbeitsintensiven Zeit auf dem Lande stillte Makgeolli den Durst der Bauern. Erntehelfer pflegten zu sagen, dass sie einen Arbeitgeber danach auswählen, ob er ihnen als Erfrischung einen guten Makgeolli anbietet. Makgeolli war seit alten Zeiten ein fester Bestandteil von Festen und Ritualen der Gemeinde. Auch heute kommt das alkoholische Getränk beispielsweise bei einer Zeremonie für den Abschluss eines Gebäudebaus, bei der Einweihung eines neuen Autos oder eines neuen Geschäfts als Opfergabe zum Einsatz. Während der Zeit des Reiches Joseon pflegte jede Familie ihr eigenes Makgeolli mit einem ganz hauseigenen Geschmack zu brauen und zu überliefern. Mit Beginn der Neuzeit wurde die Herstellung des Reisweins zunehmend Aufgabe der Brauereien. Mit dem neuen Makgeolli-Trend unter jungen Verbrauchern ist es wieder beliebt geworden, das Getränk zu Hause selbst zu brauen. Bei der Aufnahme der Makgeolli-Kultur in die Liste des nationalen immateriellen Kulturguts wurde hoch bewertet, dass der Reiswein eine lange Geschichte hat und überall auf der koreanischen Halbinsel überliefert und genossen wurde. Auch die Existenz von Aufzeichnungen in Zusammenhang mit der Herstellung des Reisweins in historischen Werken und deren wissenschaftlicher Wert war ein wichtiger Grund für den Eintrag. Wir machen weiter mit der Rubrik Asien kompakt. Dazu begrüßt ihr auch heute Sebastian Ratzer.
Hallo liebe Hörer.
Angesichts zurückgehender Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat Indien das historische Grabgebäude Taj Mahal nach 2 Monaten wieder geöffnet. Laut India Today habe der Archäologische Dienst Indiens, ASI, angekündigt, ab dem heutigen Mittwoch Kulturerbestätten einschließlich des Taj Mahal für Touristen wieder zugänglich zu machen.
Das Taj Mahal, das zu den 7 Weltwundern gehört, war vor 2 Monaten wegen der Corona-Pandemie zum wiederholten Male geschlossen worden. ASI zufolge seien mit der Wiedereröffnung strenge Hygienevorschriften eingeführt worden. Die Besucher durften beispielsweise das Gebäude nicht anfassen.
Das Taj Mahal wurde Ende des 17. Jahrhunderts in Agra im Norden Indiens unter dem muslimischen Großmogul Shah Jahan als Grabmal für seine verstorbene Frau Mumtaz Mahal errichtet. Der prachtvolle Bau aus weißem Marmor steht auf der Liste des UNESCO-Welterbes. Vor der Corona-Pandemie wurde das Mausoleum jährlich von rund 7 Millionen Touristen besucht.
In Indien hatte die Anzahl der Corona-Infektionen und Todesfälle im April und Mai Höchststände erreicht. In den vergangenen Wochen gingen die Neuinfektionen jedoch deutlich zurück, sodass Einschränkungen auch in der Hauptstadt Neu-Delhi gelockert wurden. Die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag betrug am Dienstag 60.471 und fiel auf den niedrigsten Stand seit Ende März. In Neu-Delhi wurde der Betrieb in Speiselokalen, Einkaufszentren und Geschäften nahezu normalisiert. In Mumbai und anderen Großstädten wurden Einschränkungen beim Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln gelockert.
Wegen übermäßiger Nutzung von Smartphones, Tablets und Computern ist in China die Zahl der Kinder mit einer Sehschwäche drastisch angestiegen. Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge leiden 600 Millionen Menschen in China an Kurzsichtigkeit. Dies ist nahezu die Hälfte der gesamten Bevölkerung Chinas und der weltweit höchste Anteil. 2019 betrug der Anteil der kurzsichtigen Jugendlichen rund 50%.
Infolge des Corona-Lockdowns hat die Zeit vor dem Computer auch wegen des Distanzunterrichts massiv zugenommen. Im vergangenen Jahr übertraf der Anteil der chinesischen Kinder mit Kurzsichtigkeit 40%. Angesichts der Ernsthaftigkeit der Problematik ergreifen einige Provinzstädte drastische Maßnahmen. In den Städten Shaanxi und Changji werden ab dem nächsten Jahr bei der Prüfung für die Aufnahme an die Oberschule Körpergewicht und Sehstärke als Bewertungskategorie eingeführt. Schüler, die gute Augen haben, sollen Zusatzpunkte bekommen.
Auf dem Protest der Netzbürger erklärte die Erziehungsbehörde der Stadt Shaanxi, Zweck der Maßnahme sei es, die Kinder dazu anzuregen, sich mehr draußen bei Tageslicht aufzuhalten und ihre Augen zu schützen.
Staatspräsident Xi Jinping sagte im August 2018, die nachlassende Sehschärfe sei ein ernsthaftes Problem und dürfe nicht vernachlässigt werden. Die chinesische Regierung erstellte daraufhin in Zusammenarbeit von 8 Ministerien einen umfassenden Plan für die Prävention von Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Unter anderem wurden den Anbietern von Online-Spielen konkrete Vorgaben zum Umgang mit minderjährigen Nutzern gemacht. Seit November 2019 dürfen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ab 22 Uhr bis 8 Uhr morgens zu Online-Spielen nicht zugelassen werden.
Im Februar letzten Jahres gab die chinesische Regierung ein Smartphone-Verbot an Schulen bekannt. Die Erziehungsbehörde der Provinz Zhejiang wies Lehrer an, den Schülern keine Hausaufgaben zu geben, bei denen sie eine Smartphone-App benutzen müssen. Die Anwendung von elektronischen Geräten im Unterricht wurde auf 30% eingeschränkt. Vietnam hat in der ersten Qualifikation für die Fußball-WM Katar 2022 die dritte Runde erreicht. Nach einem 2:1-Sieg gegen Malaysia schafften die Schützlinge des südkoreanischen Cheftrainers Park Hang-seo erstmals in der vietnamesischen Fußballgeschichte den Einzug in die entscheidende WM-Qualifikationsrunde.
Die ganze Nation jubelt. Die Freude in der Bevölkerung ist so groß, als wäre das WM-Ticket bereits gelöst. In der Hauptstadt Hanoi gab es zwar wegen der strengen Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus kein Public Viewing im Freien und die Menschen durften das Spiel auch nicht gemeinsam in Lokalen verfolgen. Viele Bürger saßen jedoch zu Hause gebannt vor dem Fernseher und brachen nach dem Sieg der Mannschaft in Jubel aus. Ein Bewohner von Hanoi sagte, Vietnam habe jetzt echte Chancen auf die erste WM-Teilnahme. Das gebe den Bürgern in der Corona-Krise Kraft. Trainer Park Hang-seo habe wieder einmal gezaubert.
Auch in Vietnam lebende Koreaner freuen sich über das Weiterkommen der vietnamesischen Nationalmannschaft und hoffen, dass die Freundschaft zwischen beiden Ländern gestärkt wird. Ein koreanischer Geschäftsmann sagte, Trainer Park sei in Vietnam ein Held. Durch seine Erfolge mit der Mannschaft habe sich auch die Reputation der koreanischen Gemeinde in Vietnam verbessert.
Park Hang-seo steht beim vietnamesischen Fußballverband bis Januar nächsten Jahres als Cheftrainer unter Vertrag.
Das war's für heute in Asien kompakt.
Tschüss, bis nächste Woche.
Jobsuchender mit Nachnamen Kim, der kurz vor seinem Studienabschluss steht, hatte neulich große Schwierigkeiten, einen geeigneten Raum für ein virtuelles Vorstellungsgespräch mit dem Unternehmen, bei dem er sich beworben hat, zu finden. Kim sagte gegenüber der Zeitung Hangyore, dass er sich zu Hause wegen der Familie nicht konzentrieren konnte. Er beschloss schließlich, für 70.000 Won für einen Tag ein Motelzimmer zu mieten. Die Wände seien aber nicht schalldicht und die Tapete so hässlich gewesen, dass er immer wieder abgelenkt wurde. Seit Unternehmen wegen Covid-19 schriftliche Einstellungsprüfungen und Bewerbungsgespräche online durchführen, bereitet es den Stellenbewerbern großes Kopfzerbrechen, einen geeigneten Raum zu finden, wo sie sich konzentrieren und gut präsentieren können. Die Kosten für einen Anzug oder die Fahrt zu der Firma bleiben Ihnen zwar dadurch erspart, einen geeigneten Raum und einen leistungsstarken Laptop und die nötige Webcam aufzutreiben, nehmen aber mehr Zeit und Geld in Anspruch. Bei einem Jobinterview per Videochat muss bedacht werden, dass der Gesprächspartner auch einen Teil des Raumes sieht. Es muss darauf geachtet werden, dass ein ordentlicher und möglichst neutraler Hintergrund ins Bild kommt. Eine enge Einzimmerwohnung ist dafür schlecht geeignet. Lebt man nicht allein, kann es auch vorkommen, dass man während des Gesprächs durch Familienmitglieder oder Mitbewohner gestört wird. Viele Jobbewerber mieten deshalb ein Motelzimmer oder ein speziell für Bewerbungsgespräche eingerichtetes Studio. Wer sich bei mehreren Firmen bewirbt, was häufig vorkommt, für den kann dies jedoch ziemlich teuer werden. Stellenbewerber, die das Gespräch in den eigenen vier Wänden führen, wenden viel Zeit dafür auf, ihr Umfeld in Ordnung zu bringen. Ein herumliegendes Buch und ein Stapel Papiere könnten nämlich vom potenziellen Arbeitgeber fälschlicherweise für einen Spickzettel gehalten werden. Ein 27-jähriger Kim, der sich seit einem Jahr bisher erfolglos bewirbt, erzählte, der Internetempfang in dem Study Room, den er gemietet hatte, sei so schlecht gewesen, dass er zu Hause die Prüfung gemacht habe. Er habe den Tag vor der Prüfung den ganzen Tag die Wohnung geputzt. Die Prüfungsaufsicht habe aber noch einen Stapel Gegenstände in der Zimmerecke entdeckt und angeordnet, diese aus dem Zimmer zu entfernen. Nicht selten kommt es auch vor, dass sich die Software, die zum Einsatz kommt, auf dem eigenen Computer nicht installieren lässt und man sich ein gesondertes Notebook besorgen muss. Einige Stellenbewerber versuchen, Ausgaben zu reduzieren, indem sie sich einen Raum oder die nötige Ausrüstung für das Jobinterview teilen. Ein Herr Chu erzählt, er habe einmal mit einer Gruppe von Leuten, die sich für die gleiche Firma beworben haben, einen Study Room und die nötige Ausrüstung gemietet. Stellenbewerber missfällt es auch, dass sie für virtuelle Jobinterviews keine Zuschüsse bekommen, obwohl die Ausgaben dieselben sind. Ein Herr Chong, der sich seit dem letzten Jahr bei über 10 Unternehmen beworben hat, sagte, dass er kein einziges Mal die Bewerbungskosten erstattet bekommen habe. Eine Mutter, die den Werdegang ihres behinderten Sohnes zum Künstler begleitet und unterstützt hat, ist durch die Entwicklung ihres Sohnes dazu inspiriert worden, selbst eine Künstlerin zu werden. Kil Il-Heng gibt bis zum 20. Juni in der Ingro Kunstgalerie in einer kleinen Ortschaft in Yichon in der Provinz Gyeonggi eine Ausstellung mit rund 200 aus Keramik geformten Booten. Die Galerie wird geleitet von ihrem Sohn Yi Anuk, einem Keramikkünstler mit Down-Syndrom. Die Inko Kunstgalerie wurde von ihrem Ehemann, dem Dichter Yi Zhang-Gi, vor 2 Jahren mit Unterstützung der Regierung und teilweise mit eigenen Mitteln eröffnet, um Werke des Sohnes auszustellen. Kil Il-Heng brachte viele Opfer, damit ihr behinderter Sohn in die Gesellschaft integriert werden konnte. 2010 schrieb sie sich mit ihm gemeinsam für ein Keramikstudium ein. Sohn Ianuk brach nach einem Jahr das Studium ab und arbeitete 6 Jahre lang beim Koreanischen Keramikinstitut. Während dieser Zeit wurde er jeden Tag von der Mutter zur Arbeit begleitet. Als er die Grundschule besuchte, drückte sie mit ihm die Schulbank, wartete in der Schulbibliothek, bis der Unterricht zu Ende war. Kil Il-Heng brachte 2 Essays heraus, in denen sie ihre Erfahrungen als Mutter mit einem behinderten Kind schildert. Die Bücher stießen auf große Resonanz. Ab und zu stellte sie kleine, bunt bemalte Schiffe aus Keramik her und bot sie auf Bazarveranstaltungen an. Der Tod ihrer Schwester im Januar dieses Jahres bewog sie dann dazu, selbst eine Künstlerin zu werden. Kil sagte in einem Interview mit der Zeitung Hangyore, der Tod ihrer Schwester habe ihren Lebenswillen geschwächt. Damals sei ihr die Idee gekommen, anhand ihrer Keramikschiffe ihre Gedanken über Leben und Tod darzustellen. Eines ihrer Werke, Geschichten aus alten Zeiten, zeigt mehrere Keramikschiffe in Gestalt von Papierbooten an einer Eisenstange hängend. In Himmelspalast oder Der große Bär zeichnen die Papierboote Sternbilder. Die Künstlerin sagte, dass Papierboote auf einem Fluss dem Leben ähnlich seien. Wenn sie als Kind ein Papierboot gefaltet und es aufs Wasser setzte, habe sie sich gewünscht, dass es weit kommen würde. Aber das Boot sei nach kurzer Zeit umgekippt. Mit den Booten auf der Eisenstange habe sie darstellen wollen, dass das Leben der Menschen an einem seidenen Faden hängt. Die Künstlerin sagt, dass sie, während sie die Ausstellung vorbereitete, erstmals das Gefühl hatte, Unterstützung zu bekommen. Ihr Mann Yi Zhang-Gi sagte über den Grund, weshalb er seine Frau zu der Ausstellung überredete, dass die Familie die meiste Zeit zusammen in einem Raum verbringe. Wenn der Sohn seine Keramikwerke schaffe, dann stehe seine Frau daneben und heize den Ofen an. Es mache keinen Spaß, immer nur für jemand anderen da zu sein. Er habe sich gewünscht, dass auch seine Frau ihre künstlerischen Talente entfalte. Kil Il-heng möchte später eine gemeinsame Ausstellung mit ihrem Sohn geben. Es sei für sie die größte Freude zu sehen, wie sich Anuk auf die Arbeit konzentriert. Er sei ein geborener Künstler und er habe seinen unnachahmbaren Stil. Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied "Habe ich dich wirklich geliebt", gesungen von Brown Eyed Soul. Und mit diesem Lied sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.